RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 2. August 2016. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Nono Nursia, Pujastuti, und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen guten Unterhalt.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun. Unun hören Sie die Schlagzeilen. Präsident traf sich mit malaysischem Premierminister. Präsident vermutet, die Teilnehmer der Steueramnestie wird am Anfang September zunehmen. Indonesien Außenministerin bat die Philippinen darum, den Zustand der indonesischen Geiseln zu überwachen. Kadin veranstaltet Infrastruktur- und Investitionsforum im November 2016. Bandung ist Gastgeber zur Verfassung des Nationalen Menschenrechtsberichtes. Die Regierung wird die Nationale Geschichtskonferenz eröffnen. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo traf sich gestern mit dem malaysischen Premierminister Najib bin Haji Tun Abdul Razak in Jakarta. Beide Regierungsoberhäupter diskutierten dabei über bilaterale und regionale Fragen. Wie die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi im Präsidentschaftspalast in Jakarta erklärte, haben sie auch die regionale Frage im südostasiatischen Gebiet bzw. das südchinesische Meer erörtert. Dabei betonte Präsident Joko Widodo die Wichtigkeit des Friedensstiftens in diesem Konfliktgebiet. Er rief alle betroffenen Länder auf, um das Abkommen von UNCLOS 1982 zu respektieren. Retno Marsudi zufolge wünscht sich Indonesien nicht, dass das Südchinesische Meer ein Ort des Klappprojekts der großen Länder sein werde. Im Rahmen der Sozialisierung über das Steueramnestiegesetz hielt Präsident Joko Widodo gestern in Jakarta vor 10.000 Unternehmern einen Vortrag. Dabei vermutete Präsident, dass die Teilnehmer der Steueramnestie am Ende August bis Anfang September 2016 bedeutungsvoll zunehmen werden. Seit der Einführung des Steueramnestiegesetzes haben erst 344 Personen sich eingeschrieben, um an diesem Programm teilzunehmen. Die gesamten Vermögen, die Steuerpflichten angeben, sind auch wenig, nur 282 Millionen US-Dollar. Die indonesische Regierung führt deshalb intensive Sozialisierung über das Steueramnestiegesetz durch, damit mehrere Steuerpflichter dieses Gesetz verstehen und die Steueramnestie verwenden werden. Präsident Joko Widodo rief alle Steuerpflichter auf, zugunsten der Wohlfahrt des indonesischen Volkes an dem Steueramnestieprogramm teilzunehmen. Di Indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi erklärte gestern in Jakarta, dass das Indonesische Außenministerium am Sonntag einen Kontakt mit der philippinischen Regierung gemacht und darum gebeten habe, um den Zustand von einigen indonesischen Staatsangehörigen, die von in den Südphilippinen von der separatistischen Gruppe unter der Leitung von Abu Sayyaf als Geisel genommen werden, zu überwachen. Ministerin Marsudi sagte weiter, das indonesische Außenministerium führe auch weitere Kommunikation mit den Familien der Geiseln durch, um ihnen den Zustand der Geiseln zu informieren. Der letzten Information nach seien die Geiseln in gutem Zustand. Die Indonesische Industrie- und Handelskammer Kadin wird vom 8. bis 11. November 2016 in Jakarta ein ASEAN G2B Infrastruktur- und Investitionsforum veranstalten. Dieses Forum soll dazu dienen, die ASEAN-Konnektivität 2025 zu unterstützen. Der Vizeleiter der Indonesischen Industrie- und Handelskammer Kadin im Bau- und Infrastrukturbereich, Erwin Aksa, erklärte gestern in Jakarta, dass ASEAN eine wichtige Region sei, die ein ziemlich gutes Wachstum in der Welt habe. Es sei sehr zu hoffen, dass viele Investitionschancen in ASEAN durch dieses Forum entstehen werden. Erwin Aksa sagte, dass sich die Privatsektoren, die Industrie- und Handelskammer der ASEAN-Länder und auch die Regierung der ASEAN-Länder in diesem Forum verwickeln werden. Die Indonesische Industrie- und Handelskammer arbeitet mit dem Ministerium für öffentliche Arbeit, dem Verkehrsministerium, dem Koordinationsminister für Wirtschaft, dem Außenministerium und der Koordinationsagentur für Investition, BKPM, zusammen, um das ASEAN G2B Infrastruktur- und Investitionsforum zu veranstalten. Dieses Forum sei sehr wichtig, es ein Teil der Lösung des nationalen Infrastrukturbaus, fügte Erwin Aksa hinzu. Die Stadt Bandung in West Java wird zum Gastgeber der Veröffentlichung des Verfassungsprozesses des Nationalen Menschenrechtsberichtes Indonesiens gewählt. Der Grund dafür sei, dass nach der Bandung-Deklaration die Stadt Bandung die menschenrechtsfreundliche Stadt im Jahr 2015 sei. Der Multilateral Generaldirektor des Indonesischen Außenministeriums, Hasan Kleib, sagte gestern in Jakarta dazu, dies sei ein Anfangsschritt einiger gemeinsamen Beratungsprogramme zwischen den Ministerien und den Instanzen, um den nationalen Bericht angesichts des Fortschritts und des Schutzes der Menschenrechte in Indonesien zu verfassen. Die Programme werden vom Indonesischen Außenministerium unterstützt, fuhr Hasan Kleib fort. Das indonesische Bildungs- und Kulturministerium wird gemeinsam mit der indonesischen Historikergemeinschaft die 10. Nationale Geschichtskonferenz veranstalten. Die Konferenz wird vom 7. bis 10. November 2016 in Jakarta stattfinden. Sie hat das Thema die maritime Kultur und die Volksdynamik in der historischen Perspektive. Der indonesische Historiker Anhar Gonggong sagte vor der Presse, dass das Thema in Bezug auf die maritime Geschichte ein Bemühen sei, sich an die indonesische Nation zu erinnern und daran, dass Indonesien ein maritimes Land sei. Ihm zufolge sei die Identität Indonesien als maritimes Land vergessen worden. Er sagte dazu weiter, der Bau fokussiere sich bisher auf das Festland. Das historische Thema sei deshalb sehr wichtig präsentiert zu werden. Des Weiteren sagte der Generaldirektor für Kultur des Indonesischen Bildungs- und Kulturministeriums, Hilmar Farid, dass diese Konferenz die Schriften der nationalen Geschichte forschen und evaluieren, sowie das Geschichte erlernen, beobachten und moderne Geschichtsbücher herstellen werde. Die Historiker aus ganz Indonesien, der Malaysische Historienverband und die Assoziation Philippinischer Historiker werden an dieser Konferenz teilnehmen. Geplant ist, dass die Konferenz vom indonesischen Präsidenten Joko Widodo eröffnet wird. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.416,52 Rupiah. Der Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.279,70 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.108 Rupiah. Unen zum Wetter, Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 74%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema: Die Nutzung der Social Medien hat eine Unruhe hervorgerufen, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die moderne Kommunikationstechnologie hat die Interaktion zwischen den Menschen beschleunigt. Nun kann die größere Interaktion mit anderen Menschen durch die Social Medien wie Facebook, Twitter und E-Mail durchgeführt werden. Diese solche Interaktion kann manchmal ein Durcheinander, einen Konflikt und eine Blasphemie verursachen. In Indonesien haben einige Leute die sozialen Medien schlecht behandelt. Diese Situation wird sehr oft mit Religions- und Rassengerüchten verschlechtert. Diese Leute verwenden die sozialen Medien und andere Gruppen zu terrorisieren und beim Konflikt einen Nutzen zu nehmen. Dies ist sehr gefährlich und kann die Einheit der Indonesischen Republik bedrohen. Beispielsweise ereignete sich eine Unruhe wegen des Religions- und Rassengerüchtes in Tanjung Balai, Nord-Sumatra. Die Unruhe verbreitete sich weiter wegen der Provokation in sozialen Medien. Das Mitglied der Sozialisierungsbehörde der Indonesischen Volksversammlung MPR, El Nino M. Hussein Muhi, sagte dazu: Der Geheimdienst muss die Gerüchte in sozialen Medien streng kontrollieren, sodass die Unruhe wie in Tanjung Balai nicht mehr wiederholt ist. Im Zufolge gebe es eine Tendenz, dass die Gesellschaft lieber nach Informationen von sozialen Medien als nach der offiziellen Quelle suche. Darüber hinaus gebe es eine Verwirrung, um den öffentlichen und privaten Raum zu unterscheiden, sodass die Gesellschaft einen Kommentar häufig ohne lange Gedanke aussage. Dies habe den Konflikt hervorrufen und vergrößern, sagte Hussein Mohi weiter. Die indonesische Polizei Polri hat ein Rundschreiben über die Bewältigung des Hassredens oder Hate Speech verlassen. Darin steht es, dass die Anstifter durch verschiedene Medien, einschließlich sozialen Medien, von der Strafe verhängt werden können. Wenn man die Lüge via Elektroniktechnologie verbreitet, kann man 5 bis 6 Jahre bestraft werden. Eigentlich ist die soziale Eifersucht in der indonesischen Gesellschaft die Wurzel des Problems. Man sagt seine Unzufriedenheit und die Ungerechtigkeit durch die sozialen Medien aus. Dies kann sich schnell verbreiten und den Effekt in der Gesellschaft bringen, sowie sogar einen Konflikt verursachen. In dem Land mit der vollen Vielfältigkeit muss die Gesellschaft sich weise verhalten, um die sozialen Medien zu verwenden. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 2. August statt. Wir beginnen mit dem 2. August 1934, an dem Adolf Hitler der deutsche Staatschef mit dem Titel Führer wurde. Adolf Hitler, der am 30. April 1945 starb, wurde Kanzler von Deutschland aus dem Jahr 1933 und der deutsche Führer seit 1934 bis zu seinem Tod. Am 2. August 1934 wurde Hitler Diktator von Deutschland, nachdem Präsident von Hindenburg starb. Hitler Vereinigte den Posten des Kanzlers und Präsidenten zum Führer und machte Nazi als die einzige Partei in Deutschland. Hitler war auch der Vorsitzende der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei, die mit dem Namen Nazi bekannt war. Nazi wurde offiziell nach der deutschen Niederlage im Zweiten Weltkrieg aufgelöst. Wir kommen nun zum Ereignis vom 2. August 1945, an dem die Potsdamer Konferenz stattfand. Die Potsdamer Konferenz wurde zwischen den Alliierten und Deutschland durchgeführt. Die Übereinstimmungen der Konferenz sind unter anderem folgende. Erstens, Deutschland wurde in vier Besatzungsgebieten geteilt, nämlich im Osten von Russland, den westlichen Teil von den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich. Die Stadt Berlin, die sich im mittleren Gebiet der russischen Besatzung befindet, wurde in vier Regionen geteilt, nämlich West-Berlin besetzt von den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und Ost-Berlin von Russland. Zweitens, Deutschland musste Kriegsschäden bezahlen. Die Ergebnisse der Potsdamer Konferenz in Bezug auf Europa wurden in einem später häufig als Potsdamer Abkommen oder Potsdamer Kommuniqué bezeichneten Protokoll festgehalten. Die Konferenz von Potsdam markiert das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa und in gewisser Weise den Anfang des Kalten Krieges. Das Scheitern einiger gemeinsamen Besatzungspolitik führte letztendlich zu der über 40 Jahre anhaltenden deutschen Teilung. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 2. August 1990, an dem die irakische Invasion in Kuwait stattfand. Irakische Soldaten griffen ihr Nachbarland Kuwait an. Diese Invasion ist der zweite Irak-Invasion, nachdem der Irak im Jahr 1980 den Iran angegriffen hat. Zuvor hat der Präsident des Iraks in jener Zeit, Saddam Hussein, immer behauptet, dass die Region Kuwait die 19. irakische Provinz ist. Die Invasion von Kuwait soll die Ölreichtum von Kuwait zu übernehmen und damit hofft Saddams Regime, dass der Führer der arabischen Welt werden könnte. Allerdings erhielt die irakische Invasion in Kuwait große negative Reaktion von den internationalen Gemeinschaften. Die internationalen Gemeinschaften und die Vereinten Nationen verurteilten die irakische Invasion und ordneten an, dass der Irak aus Kuwait gehen muss. Danach entsandten einige Länder, die von den Vereinigten Staaten geleitet wurden, ihre Truppen in den Persischen Golf, um den Irak aus Kuwait zu vertreiben. Durch diesen Angriff endete der Irak am 28. Februar 1991 die Invasion in Kuwait. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung Im Blickpunkt zum Thema Indonesische Regierung lehnt die Bitte der Türkei ab, einige Schulen zu schließen. Die indonesische Regierung hat die Bitte der türkischen Regierung zur Schließung einiger Schulen im Land, die vermutlich mit der Organisation des islamischen Gelehrten Fathullah Gülen verbunden ist, abgeschlagen. Gülen wird beschuldigt, hinter dem Putschversuch gegen die türkische Regierung zu stehen. Die türkische Regierung forderte in ihrer Pressemeldung auf der Website der türkischen Botschaft am 28. Juli dieses Jahres die indonesische Regierung auf. Die Schulen Pribadi Depok, Pribadi Bandung, Semesta Semarang, Karisma Bangsa, Kesatuan Bangsa, Fatih Banda Aceh, und die Toku Nya Arif, Farik Banda Aceh, Juslisen. Das ist sich einem terroristischen Institut anschließen würden. Angesichts der Bitte der türkischen Regierung sagte der Kabinettssekretär Pramono Anung, Indonesien sei ein demokratischer Staat und stelle eine aktiv freie Politik in den Vordergrund. Indonesien erwarte nicht, dass jeder sich in die indonesischen Innenangelegenheiten einmiese. Wenn die von der Türkei verbotenen Schulen das Recht in Indonesien nicht übertreten würden, werde die Regierung diese Schulen nicht schließen. Pramono Anung fuhrt, dass die Innenangelegenheiten Indonesiens in dessen Verantwortung stünden. Dazu gehöre auch, dass alles im Gesetz offiziell geregelt sei. Momentan gibt es noch keine offizielle Regelung angesichts des Schließens von Schulen und Organisationen. Inzwischen ist die indonesische Außenministerin Retno Marsudi davon überzeugt, dass die Türkei den Beschluss der indonesischen Regierung respektieren werde, die 9 von der Türkei genannten Schulen nicht zu schließen. Die Außenministerin zeigte sich darin optimistisch, dass die Ablehnung der Bitte die Verschlechterung der Beziehungen beider Länder nicht hervorrufen werde. Retno Marsudi sagte gestern in Jakarta, dass Indonesien das Recht und die Souveränität anderer Länder immer respektiere. Daher fordere Indonesien andere Länder auf, das Recht und die Regeln, die in Indonesien in Kraft gesetzt wurden, zu respektieren. Die Außenministerin erklärte weiter, dass die 9 Schulen bisher die Regel und das Recht in Indonesien nicht übertreten hätten. Nachdem sie sich mit dem Ministerium für Bildung und Kultur koordiniert und die Daten des Außenministeriums untersucht habe, wurden diese 9 Schulen keine Zusammenarbeit mit der terroristischen Organisation FETRO, FETO, betreiben. Inzwischen sagte das Mitglied der Kommission 1 des indonesischen Parlaments, Ahmad Muzani, dass die Entscheidung der indonesischen Regierung zur Ablehnung der Bitte der türkischen Regierung, 9 Schulen in Indonesien zu schließen, entschieden sei. Er unterstütze die Maßnahme der indonesischen Regierung. Ahmad Muzani sagte in Jakarta, dass die Bitte der türkischen Regierung eine Einmischung in die Innenangelegenheiten Indonesiens darstelle, da der Staat mit der terroristischen Organisation FETO verbunden werde. Daher werde die Kommission 1 des indonesischen Parlaments den türkischen Botschafter in Indonesien zu einer Aufklärung auffordern, wenn diese Forderung von der türkischen Regierung weiterhin aufrechterhalten wurde. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo traf sich gestern mit dem malaysischen Premierminister Najib bin Haji Tun Abdul Razak in Jakarta. Beide Regierungsoberhäupter diskutierten dabei über bilaterale und regionale Fragen. Wie die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi im Präsidentschaftspalast in Jakarta erklärte, haben sie auch die regionale Frage im südostasiatischen Gebiet bzw. das südchinesische Meer erörtert. Dabei betonte Präsident Joko Widodo die Wichtigkeit des Friedensstiftens in diesem Konfliktgebiet. Er rief alle betroffenen Länder auf, um das Abkommen von UNCLOS 1982 zu respektieren. Retno Marsudi zufolge wünscht sich Indonesien nicht, dass das Südchinesische Meer ein Ort des Kraftprojekts der großen Länder sein werde. Im Rahmen der Sozialisierung über das Steueramnestiegesetz hielt Präsident Joko Widodo gestern in Jakarta vor 10.000 Unternehmern einen Vortrag. Dabei vermutete Präsident, dass die Teilnehmer der Steueramnestie am Ende August bis Anfang September 2016 bedeutungsvoll zunehmen werden. Seit der Einführung des Steueramnestiegesetzes haben erst 344 Personen sich eingeschrieben, um an diesem Programm teilzunehmen. Die gesamten Vermögen, die Steuerpflichten angeben, sind auch wenig, nur 282 Millionen US-Dollar. Die indonesische Regierung führt deshalb intensive Sozialisierung über das Steueramnestiegesetz durch, damit mehrere Steuerpflichter dieses Gesetz verstehen und die Steueramnestie verwenden werden. Präsident Joko Widodo rief alle Steuerpflichter auf, zugunsten der Wohlfahrt des indonesischen Volkes an dem Steueramnestieprogramm teilzunehmen. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi erklärte gestern in Jakarta, dass das indonesische Außenministerium am Sonntag einen Kontakt mit der philippinischen Regierung gemacht und darum gebeten habe, um den Zustand von einigen indonesischen Staatsangehörigen, die von in den Südphilippinen von der separatistischen Gruppe unter der Leitung von Abu Sayyaf als Geisel genommen werden, zu überwachen. Ministerin Marsudi sagte weiter, das indonesische Außenministerium führe auch weitere Kommunikation mit den Familien der Geiseln durch, um ihnen den Zustand der Geiseln zu informieren. Der letzten Information nach seien die Geiseln in gutem Zustand. Die indonesische Industrie- und Handelskammer Kadin wird vom 8. bis 11. November 2016 in Jakarta ein ASEAN G2B Infrastruktur- und Investitionsforum veranstalten. Dieses Forum soll dazu dienen, die ASEAN-Konnektivität 2025 zu unterstützen. Der Vizeleiter der Indonesischen Industrie- und Handelskammer Kadin im Bau- und Infrastrukturbereich, Erwin Aksa, erklärte gestern in Jakarta, dass ASEAN eine wichtige Region sei, die ein ziemlich gutes Wachstum in der Welt habe. Es sei sehr zu hoffen, dass viele Investitionschancen in ASEAN durch dieses Forum entstehen werden. Erwin Aksa sagte, dass sich die Privatsektoren, die Industrie- und Handelskammer der ASEAN-Länder und auch die Regierung der ASEAN-Länder in diesem Forum verwickeln werden. Die indonesische Industrie- und Handelskammer arbeitet mit dem Ministerium für öffentliche Arbeit, dem Verkehrsministerium, dem Koordinationsminister für Wirtschaft, dem Außenministerium und der Koordinationsagentur für Investition, BKPM, zusammen, um das ASEAN G2B Infrastruktur- und Investitionsforum zu veranstalten. Dieses Forum sei sehr wichtig, es ein Teil der Lösung des nationalen Infrastrukturbaus, fügte Erwin Aksa hinzu. Die Stadt Bandung in West Java wird zum Gastgeber der Veröffentlichung des Verfassungsprozesses des Nationalen Menschenrechtsberichtes Indonesiens gewählt. Der Grund dafür sei, dass nach der Bandung-Deklaration die Stadt Bandung die menschenrechtsfreundliche Stadt im Jahr 2015 sei. Der Multilateral Generaldirektor des indonesischen Außenministeriums, Hasan Kleib, sagte gestern in Jakarta dazu, dies sei ein Anfangsschritt einiger gemeinsamen Beratungsprogramme zwischen den Ministerien und den Instanzen, um den nationalen Bericht angesichts des Fortschritts und des Schutzes der Menschenrechte in Indonesien zu verfassen. Die Programme werden vom indonesischen Außenministerium unterstützt, fuhr Hasan Kleib fort. Das indonesische Bildungs- und Kulturministerium wird gemeinsam mit der indonesischen Historikergemeinschaft die 10. Nationale Geschichtskonferenz veranstalten. Die Konferenz wird vom 7. bis 10. November 2016 in Jakarta stattfinden. Sie hat das Thema die maritime Kultur und die Volksdynamik in der historischen Perspektive. Der indonesische Historiker Anhar Gonggong sagte vor der Presse, dass das Thema in Bezug auf die maritime Geschichte ein Bemühen sei, sich an die indonesische Nation zu erinnern und daran, dass Indonesien ein maritimes Land sei. Ihm zufolge sei die Identität Indonesien als maritimes Land vergessen worden. Er sagte dazu weiter, der Bau fokussiere sich bisher auf das Festland. Das historische Thema sei deshalb sehr wichtig präsentiert zu werden. Des Weiteren sagte der Generaldirektor für Kultur des Indonesischen Bildungs- und Kulturministeriums, Hilmar Farid, dass diese Konferenz die Schriften der nationalen Geschichte forschen und evaluieren, sowie das Gesicht erlernen, beobachten und moderne Geschichtsbücher herstellen werde. Die Historiker aus ganz Indonesien, der Malaysische Historienverband und die Assoziation Philippinischer Historiker werden an dieser Konferenz teilnehmen. Geplant ist, dass die Konferenz vom indonesischen Präsidenten Joko Widodo eröffnet wird. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.416,52 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.279,70 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.108 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 74%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder im Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Reiseziele, die Kuha, Kunst und Kultur Indonesiens berichten. Bei dieser Gelegenheit werden wir eine kulinarische Reise in die Stadt Brebes in Zentraljava machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unser Programm über Livestream hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, Brebes ist ein Bezirk in Zentraljava, der an der Stadt Cirebon in der Provinz Westjava direkt grenzt. Die Schalotte ist das Markenzeichen von der Stadt Brebes, da diese Stadt der größte Schalottenproduzent in Indonesien ist. In den 11 Amtsbezirken in dieser Stadt befinden sich 25.000 Hektar von Schalottenpflantagen. In dieser Stadt sind viele interessante Reiseziele auch zu besuchen. So, wenn Sie eine Reise in Indonesien machen, schlagen wir Ihnen vor, Brebes zu besuchen, um die Einzigartigkeit und die Schönheit dieser Stadt zu erfahren. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Brebes besuchen, ist es ein Muss, Sate Blengong zu probieren. Blengong ist das Ergebnis von der Kreuzungszucht zwischen Hausenten und Moschusenten. So, Sate Blengong ist das aus Bambustäbchen mit Holzkohle gegrillte Entenfleischstückchen. In Brebes züchtet man gern die Blengong-Enten. Der Blengong Entenfleisch ist weicher als der Hausenten oder als Moschu Entenfleisch. Der Blengong Entenfleisch riecht nicht auf. Liebe Hörerinnen und Hörer, Satay Blengong ist unterschiedlich im Vergleich mit den anderen Satay in Indonesien. Das Bambusstäbchen von Satay Blengong ist größer als das Blengong Entenfleischstückchen. 7 Daumen große Blengong Entenfleischstückchen werden in ein Bambusstäbchen serviert. Satay Blengong hat 2 Varianten. Eine wird gegrillt, die andere wird mit Kokosmilch gekocht. Die Spieße von gekochten Blengong Entenfleischstückchen sind aus Palmblattrippen. Liebe Hörerinnen und Hörer, gleich wie die anderen Indonesian Satay, wird Blengong Satay auch mit der Erdnusssoße und mit Kupat genossen. Kupat ist in Bananenblattkörbchen gedampfter Reis. Ketupat wird mit nicht so dicken Kokosmilch und mit verschiedenen Gewürzen angerichtet. Auf Blengong Satay wird man Chips und geröstete Schalottenstückchen sehen. Es ist einfach, Blengong Satay-Käufer im Stadtzentrum Brebes zu finden. Eine Portion von Blengong Satay kostet 20.000 Rupiah. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Titel Blengong Satay, typische Küche aus Brebes. Wir treffen uns wieder nächstes Mal mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Der Titel des heutigen Indonesisch-Unterrichts ist Kamu senang koleksi apa? Oder auf Deutsch Welche Waren sammelst du gern? Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, zuerst möchten wir Ihnen einige indonesische Vokabeln vorstellen, die mit dem Titel des heutigen Indonesisch-Unterrichts Kamu senang koleksi apa oder auf Deutsch Welche Waren sammelst du gern? Zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal. Sammlung. Auf Indonesisch Koleksi. Koleksi. Oft. Auf Indonesisch sering. Sering. Kaufen. Auf Indonesisch membeli. Membeli. Die Halskette. Auf Indonesisch kalung. Kalung. Die Briefmarke. Auf Indonesisch perangko. Perangko. Postkarte. Auf Indonesisch kartu pos. Kartu pos. Schlüssel Anhänger. Auf Indonesisch gantungan kunci. Gantungan kunci. Der Hut. Auf Indonesisch topi. Topi. Die Schuhen. Auf Indonesisch sepatu. Sepatu. Armbanduhr. Auf Indonesisch jam tangan. Jam tangan. Waren. Auf Indonesisch barang-barang. Barang-barang. Toyer. Auf Indonesisch mahal. Mahal. Billig. Auf Indonesisch murah. Murah. Das Postamt. Auf Indonesisch kantor pos. Kantor pos. Die Freunde. Auf Indonesisch teman-teman. Teman-teman. Im Ausland. Auf Indonesisch luar negeri. Luar negeri. Schicken. Auf Indonesisch mengirim. Mengirim. Das Mitbringsel. Auf Indonesisch oleh-oleh. Oleh-oleh. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun zeigen wir Ihnen ein Gespräch als Beispiel für den heutigen Indonesischunterricht mit dem Titel Kamu senang koleksi apa oder auf Deutsch welche Waren sammelst du gern? Das Gespräch ist zwischen Mary und Novi. Sie sind im Büro. Ich will die Sätze zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Sätze noch einmal. Novi, ich sehe, du kaufst oft die Halsketten. Auf Indonesisch. Novi, saya lihat kamu sering membeli kalung. Novi, saya lihat kamu sering membeli kalung. Ya, da ich die Halsketten gern sammle. Auf Indonesisch. Ya, karena saya suka mengoleksi kalung. Ya, karena saya suka mengoleksi kalung. Welche Waren sammelst du gern? Auf Indonesisch. Kamu suka mengoleksi apa? Kamu suka mengoleksi apa? Ich sammle viele Waren. Auf Indonesisch. Saya mengoleksi banyak benda. Saya mengoleksi banyak benda. Wie zum Beispiel Briefmarke, Schlüsselanhänger und Hut. Auf Indonesisch. Misalnya perangko, kartu pos, gantungan kunci, dan topi. Misalnya perangko, kartu pos, gantungan kunci, dan topi. Außer Halskette, welche Waren sammelst du gern? Auf Indonesisch. Selain kalung, kamu suka koleksi apa? Selain kalung, kamu suka koleksi apa? Ich sammle Tasche, Schuhe und Armbanduhr. Auf Indonesisch. Saya juga suka mengoleksi tas, sepatu, dan juga jam tangan. Saya juga suka mengoleksi tas, sepatu, dan juga jam tangan. Ich glaube, deine Sammlungen sind teuer waren. Auf Indonesisch. Koleksi kamu pasti barang-barang mahal. Koleksi kamu pasti barang-barang mahal. nehi mertoyer of Indonesia tidak selalu mahal. Tidak selalu mahal. Wen ih di waren mah. Wet ih di waren kalva. Opwal si bilisin of Indonesia. Jika saya suka, saya beli, biarpun murah. Jika saya suka, saya beli, biarpun murah. Undu of Indonesia. Kalau kamu? Kalau kamu? Ich gehe auf ins Postamt, die Briefmarke und Postkarte zu kaufen. Auf Indonesisch. Saya sering kantor pos untuk membeli perangko dan kartu pos. Saya sering ke kantor pos untuk membeli perangko dan kartu pos. Meine Freunde im Ausland schicken mir auch oft die Briefmarken und Postkarte von ihrem Land. Auf Indonesisch. Sering juga teman-teman dari luar negeri mengirim perangko dan kartu pos negara mereka. Sering juga teman-teman dari luar negeri mengirim perangko dan kartu pos negara mereka. Oke, wenn ich eine Auslandreise mache, werde ich die Briefmarken und Postkarte für dich als Reise mitbringsel bringen. Auf Indonesisch. Baiklah, nanti kalau saya ke luar negeri, saya akan bawakan oleh-oleh untuk kamu, perangko dan kartu pos. Baiklah, nanti kalau saya ke luar negeri, saya akan bawakan oleh-oleh untuk kamu, perangko dan kartu pos. Dankeschön, auf Indonesisch. Terima kasih. Terima kasih. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bis morgen dann, auf Wiederhören. Sampai jumpa lagi besok.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesiens vorstellen. Dieses Mal stellen wir Ihnen den indonesischen Popsänger Glenn Fredly vor. Liebe Zuhörer, wir eröffnen unser Programm mit dem Lied Januari oder Januar. Guten Tag.
Mungkin benar cinta.
Liebe Zuhörer, das Lied Januari oder Januar erzählt über die Liebesgeschichte, die am Januar enden. Dieses Lied wurde von Glenn Fredly selbst komponiert. Es ist ein Lied, das in dem dritten Album von Glenn Fredly mit dem Titel Selamat Pagi Dunia oder Guten Morgen Welt steht. Dieses Album wurde im Jahre 2002 veröffentlicht und war in der indonesischen Musikindustrie populär. Glenn Fredly hat vollständiger Name Glenn Fredly Deviano Latuyamalu. Seine Karriere in der Musikwelt begann, als er den Sänger der Musikgruppe Funk Section geworden ist. Dadurch veröffentlichte Glenn Fredly ein exklusives Album im Jahre 1995. Danach im 3 Jahren war er Solosingen und veröffentlichte er ein Album mit dem Titel Glenn. Dieses Album gibt es 8 Lieder. 3 Lieder aus diesem Album waren ein Hit in Malaysia. Diese Lieder sind Kau oder Du, Cukup Sudah oder Schon Genug und Mobil Mama oder Mama Auto. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Glenn Fredly mit dem Titel Akhir Cerita Cinta oder Ende Liebesgeschichte. Viel Spaß beim Zuhören.
Selama ini, setelah sekian lama kita telah bersama, inikah akhir cerita cinta yang selalu aku banggakan di depan mereka. Entah di mana ku sembunyikan rasa malu. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu, walau pedih hati. Namun aku bertahan, ya. Hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu. Tanpa dirimu, ya.
RRI International Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di International Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.